NDR Info. Themen des Tages.
Die Ukraine darf US-Waffen für Angriffe tief in Russland einsetzen. Was bedeutet diese Entscheidung für die Verteidigung der Ukraine, aber auch für den Westen? Und haben die USA so Öl ins Feuer gegossen, wie es als Reaktion aus Moskau heute zu hören ist? Fragen, denen wir hier gleich nachgehen, werden auch mit Einschätzung eines Sicherheitsexperten und dazu auch unser Kommentar. Außerdem geht es um den Kampf gegen den Hunger auf der Welt. Darüber wird beim G20-Gipfel in Brasilien beraten. Von dort berichtet unsere Korrespondentin. Und es geht um ein Urteil mit großer Bedeutung zum Facebook-Datenleck. Ich bin Janine Albrecht. Schönen guten Tag. Fangen wir mit den weitreichenden Waffen für die Ukraine an. Die US-Regierung hat nach langem Zögern den monatelangen Forderungen der Ukraine nachgegeben und hat jetzt US-Waffen mit großer Reichweite zum Einsatz auf Ziele in Russland freigegeben. Frank Eichmann mit Reaktionen aus Moskau auf diese Entscheidung.
Natürlich, es ist den gesamten Tag über die Spitzenmeldung im russischen Staatsfernsehen. US-Präsident Biden habe der Ukraine sein Okay gegeben, gelieferte Waffen längerer Reichweite gegen Ziele tief in Russland einzusetzen. Am Mittag gibt Dmitri Peskow die Sicht des russischen Präsidenten bekannt. Der Putin-Sprecher bewegt sich im Konjunktiv. Schließlich sei ja noch nichts wirklich offiziell verkündet. Wenn eine solche Entscheidung tatsächlich getroffen und dem Kiewer Regime übermittelt würde, dann wäre dies natürlich eine qualitativ neue Runde der Spannungen und eine qualitativ neue Situation im Hinblick auf die Beteiligung der Vereinigten Staaten an diesem Konflikt. Wie Russland reagiere, da möge jeder nachlesen, was Präsident Putin im September in St. Petersburg sagte, so Peskow. Im Archiv findet sich dies in der Septemberrede zum Einsatz westlicher Waffen auf russischem Staatsgebiet. Wenn diese Entscheidung getroffen wird, wird sie nichts anderes bedeuten als die direkte Beteiligung der NATO-Länder, der Vereinigten Staaten und der europäischen Länder. Dies würde bedeuten, dass sich die NATO-Länder, die Vereinigten Staaten und die europäischen Länder im Krieg mit Russland befinden. Eintritt in den Krieg, neue Qualität. Wichtig dabei, die Freigabe ist keine Premiere. Bereits Ende Mai erlaubten die USA der Ukraine wegen des Vormarsches russischer Truppen im Gebiet Charkiw gelieferte Waffen auf russischem Territorium einzusetzen, damals allerdings begrenzt bis in eine Tiefe von 100 Kilometern. Die Entscheidung dürfte auch deshalb keine Überraschung gewesen sein, weil sie als Reaktion gewertet wird auf den Einsatz nordkoreanischer Soldaten im Krieg gegen die Ukraine. Und dieses keine Überraschung griff auch Andrei Katerpolow auf, Ex-General, Duma-Abgeordneter und dort Chef des Verteidigungsausschusses. Wir werden weiter die Aufgaben im Rahmen der speziellen Militäroperation erfüllen, Schläge verstärken gegen die Infrastruktur, die Flugplätze und die Raketenlager. Wir wissen seit langem, dass all die westlichen Raketen von unseren Flugabwehrsystemen abgeschossen werden. Darüber hinaus wird es, wie von unserem Oberbefehlshaber versprochen, eine weitere Antwort geben, schmerzhaft und unerwartet für Sie. Nicht einlenken, sondern drohen. Dem schloss sich am Nachmittag auch Duma-Chef Volodin an. Schuld an der Eskalation hätten schließlich die USA. Wenn dies geschieht, wird Russland gezwungen sein zu reagieren. Das sollte niemand anzweifeln. Wie genau? Dies ist eine Frage an das Verteidigungsministerium. Aber es wird eine Antwort geben, nicht ausgeschlossen, dass neue Waffensysteme zum Einsatz kommen, die die Russische Föderation auf dem Territorium der Ukraine noch nicht eingesetzt hat. Bei weitem nicht die erste derartige Drohung des Duma-Chefs in einem Krieg, der am Dienstag seit 1000 Tagen tobt.
Soweit die Reaktion aus Moskau auf die Freigabe weitreichender Waffen. Bei den Verbündeten der Ukraine trifft diese Entscheidung der US-Regierung auf Zustimmung. Aber es gibt auch die Sorge, dass der Krieg eskalieren könnte, NATO-Länder zu Kriegsparteien werden könnten. Und in Deutschland ist eine alte Diskussion wieder da. Über die Marschflugkörper Taurus, die bis zu 500 Kilometer weit reichen können. Und diese Diskussion, die erreichte natürlich auch schon den Verteidigungsminister.
Boris Pistorius besucht das Werk einer Airbus-Tochter im bayerischen Donauwörth. Ein Hubschrauber hebt ab und eigentlich wollte der Minister über nichts anderes reden. Doch die Taurus-Frage lässt nicht lange auf sich warten.
Es gibt zurzeit keinen Anlass, eine andere Entscheidung herbeizuführen,
sagt Pistorius und meint die Entscheidung der USA. Die hatten der Ukraine erlaubt, mit der TACAMS-Raketen Ziele in Russland anzugreifen.
Ich habe die Entscheidung der Amerikaner nicht zu bewerten. Die ATACAMS sind die ATACAMS mit einer Reichweite von 300 Kilometern. Es ändert nichts aktuell an unserer Einschätzung.
Es bleibt beim Nein. Deutschland liefert keine Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine. So sieht es auch der Bundeskanzler, lässt er den Regierungssprecher ausrichten. Der Taurus steht schon länger auf der Wunschliste der Ukraine. Er hat eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Er würde es der Ukraine ermöglichen, Ziele weit in Russland zu treffen. Also das, was die USA nun auch erlaubt haben. Die Bundesaußenministerin begrüßte die Entscheidung aus den USA. Annalena Baerbock berichtet von ihrer jüngsten Reise in die Ukraine, ins Grenzgebiet zu Russland.
Das Selbstverteidigungsrecht bedeutet eben, dass man nicht abwarten muss, bis eine Rakete in ein Kinderkrankenhaus oder in eine Schule oder auch in einen ganz normalen Wohnblock erst einschlägt, sondern dass man natürlich sich dadurch schützen kann, dass man diesen militärischen Terror beim Abschuss bereits zerstört.
Die Außenministerin ist schon länger offen dafür, den Taurus zu liefern. Und sie lässt auch das Argument nicht gelten, dass dann der Krieg eskalieren und Deutschland Kriegspartei werden könnte.
Putin spielt ganz bewusst mit unserer Angst in Europa. Und wir müssen deutlich machen, wir sind stärker als die Angst. Wir haben eine europäische Kraft für Frieden.
Da würde auch die FDP zustimmen, der ehemalige Koalitionspartner. Markus Faber ist Vorsitzender des Verteidigungsausschusses des Bundestages und er sagt, es sei notwendig, den Taurus zu liefern.
Klar ist, dass die Verweigerungshaltung beim Taurus inzwischen komplett argumentfrei ist und dass es deshalb notwendig ist, die Position hier zu ändern.
In der Ukraine steht jetzt der dritte Kriegswinter bevor. Die Lage an der Front ist alles andere als gut und Russland greift immer wieder zivile Ziele an. Deswegen fordert CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn.
Und da hören wir jetzt leider gerade keinen O-Ton, obwohl der Beitrag noch weiterläuft. Gabor Hallas war das über...
Möglicherweise könnte der Taurus auch ein Argument sein, falls es irgendwann zu Verhandlungen kommt. Das sieht die Linke aber anders, Parteivorsitzender Jan van Aken.
Also wenn ich für jedes Mal Taurus in diesem Land auch einmal das Wort Diplomatie gehört hätte, wären wir unendlich viel weiter. Ich habe keine Lust mehr, über Taurus zu streiten.
Der Verteidigungsminister will auch lieber nicht über den Taurus sprechen. Boris Pistorius bestätigte, dass Deutschland der Ukraine 4000 bewaffnete Drohnen liefert, die mittels KI, also künstlicher Intelligenz, gesteuert werden.
Die können die gegnerische elektronische Drohnenabwehr gewissermaßen außer Funktion setzen, umfliegen, wenn sie so wollen. Sie sind in der Lage, 30, 40 Kilometer ins Hinterland zu wirken.
Deutschland hatte im Frühling der Ukraine erlaubt, gelieferte Waffen auch gegen Ziele in Russland einzusetzen, im Einklang mit dem Völkerrecht. Allerdings, so weit wie der Taurus, reicht keine einzelne Waffe.
Gabor Hallas, über die zurückgekehrte Taurus-Debatte hören wir jetzt, was dazu der Politikwissenschaftler und Vorsitzende der politisch-militärischen Gesellschaft Ralf Thiele sagt. Bevor ich mit ihm über die Bedeutung dieser Freigabe von weitreichenden Waffen gesprochen habe, hat der Bundeswehroberst AD die momentane Lage der Ukraine bei der Abwehr der russischen Angriffe eingeordnet.
Düster, würde ich sagen, und zwar nicht nur aus ukrainischer Sicht, sondern auch aus unserer Sicht. Aus der Sicht der Ukraine, es bröckelt eigentlich überall an der ukrainischen Front. Das heißt, die Russen auch mit großen Verlusten zwar, aber machen jeden Tag Fortschritte, nehmen ein, zwei Dörfer ein und mogeln sich so insbesondere in der Region Prokhorovsk, machen sich jetzt breit vorwärts. Das ist das eine Thema. In der Kursk-Region ist es ein bisschen anders. Die ukrainischen Soldaten, die an der Ukraine-Front fehlen, werden im Augenblick hineingesteckt von Selenskyj in die Kursk-Region, damit es dort nicht zusammenfällt, und haben dort einigermaßen Erfolge. Einen Teil ihrer Gebiete haben sie verloren, aber sind doch alten Stand dem Druck, sind jetzt aber natürlich in Sorge vor diesen 50.000, davon 10.000 Nordkoreanern, die jetzt in Kürze ihre Attacken auf sich starten werden.
Halten Sie vor diesem Hintergrund dann weitreichende US-Raketen für Angriffe auf russisches Staatsgebiet für den richtigen Schritt?
Ja, noch eine Antwort davor. Wir haben ja jetzt seit einer Woche eigentlich schon eine Art Zeitenwende, in dem Selenskyj bereit ist, Richtung Waffenstillstand zu arbeiten. Das war ja eine ganz bedeutende Nachricht im Grunde, auch etwas, was Herr Trump bewirken will. Jetzt diese weitreichenden Waffen sind eine deutliche Eskalation in dem Konflikt. Werden die jetzt genutzt, um die Diplomatie endlich voranzubringen, oder werden sie genutzt, um den Krieg mit Waffengewalt beenden zu wollen? Also hier liegt viel Dramatik drin in der Situation, und das wird ganz wesentlich von den Regierenden abhängen, was sie jetzt daraus machen. Aber ich bin in Sorge.
Bleiben wir dabei, was Sie gerade auch angesprochen haben. Es heißt ja immer wieder, es müsse auf militärischer Ebene eine Ausgangslage für Friedensverhandlungen geschaffen werden. Sehen Sie das im Moment, eine Ausgangslage, und dann heißt es ja auch immer für einen gerechten Frieden?
Ja, das ist eben alles verdruckstes Sprachgewirr, das im Grunde vernebeln soll. Die Variante ist, den Krieg oder das Ende des Krieges herbeizubomben. Dem würden auch gegebenenfalls diese Langstreckenwaffen dienen wollen. Das ist wirklich nicht zu erkennen, zumal eben alle Beitragspflichtigen, auch die Amerikaner, aber auch die Europäer, nicht das liefern, was sie versprechen. Da kommen doch nur Teile in der Ukraine an. Also dieses Herbeibomben, es macht sich rhetorisch vielleicht gut, aber praktisch kann ich das nicht wirklich erkennen. Das ist sozusagen ein ganz wesentlicher Punkt, wo ich in Sorge bin. Zum anderen, der Druck auf Putin, jetzt mal endlich Schluss zu machen, wird ja auch von seinen asiatischen Verbündeten, Indien, China und anderen, auf ihn ausgeübt. Man sollte tatsächlich jetzt mal schauen, dass man nach 1000 Tagen Krieg das Diplomatische ein bisschen nach vorne bringt. Nicht ohne die Ukraine zum Opfer werden zu lassen. Also der Gedanke ist nicht, sie jetzt aufgeben und mit Putin einen Deal schließen, sondern sie stabilisieren. Das heißt also jetzt konkreter da helfen, wo direkte Hilfe nötig ist, IT, Drohnen, Luftverteidigung und so weiter. Und zugleich versuchen, diplomatisch zunächst erstmal als ersten Schritt einen Waffenstillstand zu bewirken.
Sie haben auch gesagt, dass Sie sich da ja auch Sorgen machen. Verstehe ich das richtig, dass Sie dann diese Lieferung der weitreichenden Waffen beziehungsweise die Freigabe dieser weitreichenden Waffen, die dann auch zu nutzen für Ziele im russischen Staatsgebiet, dass Sie die für falsch halten?
Ja, der Grundtakt, Krieg führen ist ja nicht einfacher. Es passieren immer Dinge, die man nicht berechnet hat. In dem Fall haben wir viele nicht sehr Sachkompetente, die am Wirken sind. Das war bisher bei den Amerikanern nicht der Fall. Die haben das hochprofessionell begleitet und auch die Ukraine beraten. Aber sie haben aus gutem Grunde ja diese weitreichenden Waffensysteme nicht geliefert, weil man eben in Sorge war, dass hier eine Eskalation des Konfliktes da ist. Und da stehen natürlich verschiedene Dinge hin. Immer wieder der angesprochene Einsatz mal von ersten Nuklearwaffen, der hier eine Rolle spielen könnte. Auch eine Eskalation mit hybrider Kriegführung. Wir erleben das ja jetzt schon, dass die Russen auch in unseren Ländern, in London, in Finnland, in Bayern, schon Anschläge verüben. Also all das ist ja möglich. Und vor dem Hintergrund muss man wirklich sorgfältig abwägen, was man da treibt. Diesen Eindruck habe ich nicht unbedingt von allen Akteuren. Man hört ja den einen oder anderen, der sich bei Wikipedia schlau macht. Das bereitet mir Gruseln, ganz ehrlich, wenn ich darüber höre.
Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine wird ja immer wieder über weitere Waffensysteme diskutiert, die der Westen liefern soll. Wie weit soll oder kann man dann auch gehen? Wie groß, Sie haben es gerade schon angesprochen, aber wie groß schätzen Sie auch das konkrete Risiko ein, dass der Westen, auch Deutschland, da eingeht, doch irgendwie auch Kriegspartei zu werden?
Als seriöser Führer, politisch wie auch militärisch, muss ich damit rechnen, dass das passieren kann, und muss diese Risiken abwägen. Unser Kanzler hat das ja sehr entschieden gemacht bislang und gesagt, ich halte da fest. Von daher glaube ich nicht, dass er jetzt auf seine letzten Tage umfällt, aber er hat ja auch den Schulterschluss mit Amerika gesucht. Nun gibt es ja diese 4000 kleinen Taurusse, die Richtung Ukraine geschickt werden sollen.
Die Drohnen,
aber allerdings ist das auch wieder so ein Narrativ, ein Bluff. Tatsächlich kommen da Gebinde von 100 an, also nicht gleich Tausende, sondern eben Hunderte. Und ob die jetzt wie der Leo das früher sollte oder der Taurus das jetzt vielleicht soll, den Krieg verändern, das ist doch alles sehr fragwürdig. Das sind eben wirklich sprachliche Mittel, aber keine militärisch relevanten Mittel. Da müssen sie voll ausgerüstete Streitkräfte haben.
Und das sagt der Politikwissenschaftler und Vorsitzende der politisch-militärischen Gesellschaft, Ralf Thiele. Und auch mein Kollege Carsten Schmiester, Host in unserem Podcast Streitkräfte und Strategien, hält die Raketenfreigabe für keinen Gamechanger.
NDR Info. Die Meinung.
Die Freigabe amerikanischer ATACMS-Raketen für den Einsatz gegen militärische Ziele weit hinter der Front in Russland hilft der in schwere Bedrängnis geratenen Ukraine. Das steht fest. Aber es steht auch fest, dass sie kein Gamechanger ist, denn es bleiben offene Fragen. Wie viele dieser Raketen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern hat die Ukraine überhaupt? Dürfen sie wirklich nur in der Region Kursk eingesetzt werden, gegen russische Einheiten und die von Putin angeheuerten nordkoreanischen Hilfstruppen? Unklar ist weiter, ob jetzt auch die Briten und Franzosen ihre Marschflugkörper von der Leine lassen. Und ist es nicht ganz generell einfach zu spät dafür? Das Gezerre um den Einsatz weitreichender westlicher Waffen hat viel zu lange gedauert. Moskau hatte Zeit, um wichtiges militärisches Gerät wie etwa Kampfflugzeuge in Sicherheit zu bringen, sie also auf Flughäfen außerhalb der ATACMS-Reichweite zu verlegen oder um Versorgungs- und Kommandostrukturen dieser Bedrohung anzupassen. Fachleute gehen deshalb davon aus, dass diese Raketen zwar Wirkung zeigen werden, aber eben weit weniger, als sie es in einer früheren Phase des Krieges getan hätten. Immerhin, nach Einschätzung der US-amerikanischen Denkfabrik Institute for the Study of War, kurz ISW, gibt es hinter der gesamten Front auf russischem Gebiet knapp 250 Ziele in Reichweite dieser ATACMS. Darunter allerdings nur 16 inzwischen weitgehend geräumte Militärflugplätze. Die menschenverachtenden russischen Angriffe auf zivile Infrastruktur in der Ukraine können so schon mal nicht gestoppt werden. Und sollte der Einsatz der US-Raketen auf die Region Kursk beschränkt bleiben, zählt das ISW nur noch einen Bruchteil, nämlich 15 militärische Ziele. Spätestens da wird es richtig ernüchternd. Das erwartbare erneute Nein des deutschen Kanzlers zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern mal außen vor gelassen. Auch Biden bleibt, wenn auch nur ein bisschen, auf der Bremse. Das Go für die weitreichenden ATACMS sei erst einmal nur die teilweise Aufhebung der bisherigen Einsatzbeschränkungen, zitiert die Washington Post US-Regierungskreise. Damit solle ein begrenzter Effekt auf dem Schlachtfeld erzielt werden, der aber den Verlauf des Krieges nicht komplett verändere. Da ist sie wieder, diese Angst vor der Eskalation des Krieges. Was Moskau natürlich nicht daran hindert, dem Westen mal wieder genau damit zu drohen. Kreml-Sprecher Peskow hat in seiner Reaktion an Putins Satz vom September erinnert, er werde die Genehmigung zum Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele in Russland als Kriegseintritt der NATO-Staaten auffassen und entsprechend reagieren. Eine Drohung, die bisher immer genau so unrealistisch war, wie es heute leider die Hoffnung auf eine wirkliche Wende im Krieg zugunsten der Ukraine ist.
Und soweit die Meinung von NDR-Inforedakteur Carsten Schmiester. Der Krieg gegen die Ukraine ist nun auch Thema beim G20-Gipfel in Brasilien, auf dem sich die Vertreter der EU und der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer heute und morgen zu den Krisen auf der Welt austauschen. Dazu gehört aber auch das. Alle 13 Sekunden stirbt ein Kleinkind an den Folgen von Hunger. Weltweit hungern Millionen Menschen. Beim G20-Treffen hat Gastgeber Brasilien mit den anderen dort vertretenen Staaten jetzt eine Allianz gegen Hunger und Armut ins Leben gerufen. Für Brasiliens Präsident ist das auch ein persönliches Thema, wie Anne Herberg berichtet.
Am Ende meiner Regierungszeit soll jeder Brasilianer ein Frühstück, ein Mittag und ein Abendessen bekommen, hatte Präsident Lula da Silva zu Beginn seiner ersten Amtszeit versprochen. Mit Erfolg. Millionen Menschen schafften damals, Anfang der 2000er, den Ausstieg aus der Armut. 20 Jahre später hat Lula den Kampf gegen den Hunger zum zentralen Thema seines G20-Gipfels gemacht. 733 Millionen Menschen sind laut Zahlen der Welternährungsorganisation aktuell von Hunger betroffen, während Milliarden in Militärausgaben gesteckt werden. Das sei inakzeptabel, sagt Lula. Hunger und Armut sind nicht das Ergebnis von Knappheit oder Naturphänomenen. Hunger ist der biologische Ausdruck sozialer Übel. Er ist das Produkt politischer Entscheidungen, die die Exklusion und Marginalisierung großer Teile der Weltbevölkerung weiter vorantreiben. Es ist an uns, diese offene Wunde, die die Menschheit beschämt, zu schließen. Ein globaler Pakt gegen den Hunger. Für Lula, der selbst in Armut aufwuchs, also auch ein ganz persönliches Thema. Fachwissen soll ausgetauscht, erfolgreiche Projekte wie die Brasiliens weltweit kopiert werden. Dazu zählen Programme für arme Familien, Schulspeisungen oder Mikrokredite für Kleinbauern. Mehr als 80 Länder sind dabei. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte im TV-Sender Globo News: Zuerst einmal werden wir auf nationaler Ebene die erste Strategie zur Armutsbekämpfung in der EU entwickeln. Aber auch auf globaler Ebene werden wir uns engagieren. Jörg Kalinski von Oxfam begrüßt die Initiative. Das Problem, wie immer, fehle es noch an Finanzzusagen. Dabei wäre das Geld da, es sei nur falsch verteilt.
Es ist in den falschen Händen. Und darum auch der zweite wichtige Punkt hier in Brasilien, Besteuerung von Superreichen international voranzutreiben.
Dazu brauche es strukturelle Änderungen.
Wir müssen gucken, haben die Kleinbauern Landrechte? Wie ist der Einfluss von großen Nahrungsmittelkonzernen auf die Ernährungsindustrie? Wie sind die Hilfsfonds zum Beispiel zur Bekämpfung von Hungersnöten ausgestattet? Die sind chronisch unterfinanziert. Wir brauchen strukturelle Änderungen. Auch wenn wir uns den Klimawandel angucken, die Auswirkungen des Klimawandels und der Hunger in der Welt, das hängt systematisch zusammen.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte die G20-Staaten aufgerufen, auch eine Führungsrolle beim Kampf gegen den Klimawandel zu übernehmen und damit ein politisches Signal zu senden für die zähen Verhandlungen beim Klimagipfel in Baku. Das scheint angekommen zu sein. Aus Verhandlungskreisen ist zu hören, dass es Fortschritte beim Thema Klimafinanzierung geben könnte. Joe Biden setzte am Sonntag nochmal ein Zeichen. Als erster US-Präsident überhaupt besuchte er die Amazonasregion. Es stimmt, manche mögen versuchen, die Revolution der sauberen Energie, die in Amerika im Gange ist, zu leugnen oder zu verzögern. Aber niemand kann sie umkehren. Niemand. 2 Monate bleiben ihm im Amt. Was sein Nachfolger Donald Trump vom Kampf gegen den Klimawandel hält, ist bekannt. Schon in seiner ersten Amtszeit hat er sich vom Pariser Klimaabkommen abgewendet.
Und jetzt in den Themen des Tages noch zu einem Urteil des Bundesgerichtshofs mit großer Bedeutung, nicht nur für die 6 Millionen Betroffenen vom Facebook-Datenleck, sondern für Datenpannen bei großen Internetplattformen im Allgemeinen. Exona Hüseni erklärt, worum es in dem Urteil geht.
Ihr Paket konnte nicht zugestellt werden. Bitte klicken Sie auf folgenden Link, um Ihre Adresse zu bestätigen. Solche Spam-SMS und Spam-Anrufe kennen viele. Facebook-Nutzer Junghans bekommt sie seit einigen Jahren häufiger.
Ich konnte es zu dem Zeitpunkt noch nicht zuordnen. Erst später, als dann medial darüber berichtet wurde, dass über Facebook so ein Datenleck existierte, wurde ich halt darauf aufmerksam und konnte dann auch rückschließen, dass dieser Anstieg an Scam-Anrufen und SMS auch ich daraufhin wahrscheinlich kausal zurückführen konnte.
Seine Daten wurden von Unbekannten abgegriffen, so wie die von 533 Millionen anderen Menschen aus insgesamt 106 Ländern. Allein in Deutschland sind 6 Millionen Menschen betroffen. Die Täter hatten dazu computergenerierte Handynummern auf Facebook hochgeladen. Mithilfe einer besonderen Funktion bei Facebook gelang es ihnen, die zu den Handynummern passenden Facebook-Profile ausfindig zu machen. So erlangten sie Zugriff auf die dort einsehbaren Daten und fassten sie in Datensätze zusammen. 2021 veröffentlichten die Täter die gesammelten Datensätze im Internet und verkauften sie an Dritte. Scraping von Daten nennt man das, wörtlich übersetzt zusammenkratzen. Facebook-Nutzer Junghans klagte auf Schadensersatz. Und zwar gegen Meta selbst, nicht gegen die unbekannten Täter. Junghans wirft Meta vor, seine Daten nicht ausreichend vor dem Scraping geschützt zu haben. Ein Verstoß gegen Datenschutzrecht sei das.
Da bin ich auch der Meinung, wozu gibt es Gesetze, wenn die nicht eingehalten werden? Oder warum wurden sie verfasst, wenn denn keiner dann dahinter steht zur Kontrolle?
Wie Facebook-Nutzer Junghans haben bisher viele Zehntausende Betroffene gegen Meta geklagt. Seinen Fall hat heute der Bundesgerichtshof entschieden und die Rechte der Facebook-Nutzer gestärkt. Der BGH sagt, schon der Verlust der Kontrolle über die eigenen Daten ist ein Schaden. Mehr, etwa dass die Daten missbraucht wurden, müssen Betroffene nicht nachweisen. Gerichtssprecher Kai Hamdorf.
Der Bundesgerichtshof hat heute zu einem Datenschutzvorfall bei Facebook entschieden, dass auch der bloße und auch kurzfristige Verlust der Kontrolle über die eigenen personenbezogenen Daten einen immateriellen Schaden darstellen kann. Es bedarf also keiner weiteren Folgen, die jetzt schwerwiegend wären für den Betroffenen, etwa einer missbräuchlichen Verwendung seiner Daten, etwa der Telefonnummer, sondern allein der Kontrollverlust reicht für einen immateriellen Schaden aus.
Erst einmal geht der Fall aber zurück zur unteren Instanz. Die muss prüfen, ob ein Schadensersatz ausgeschlossen sein könnte, weil der Nutzer den Nutzungsbedingungen von Facebook zugestimmt hat. Der Anwalt von Meta, Martin Mekert, ist zuversichtlich, dass der Streit doch noch zugunsten von Meta ausgeht.
Meta ist zuversichtlich, dass die Sach- und Rechtsfragen erneut zugunsten von Meta entschieden werden. Meta ist der Meinung, dass die Entscheidung nicht mit der jüngsten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, dem höchsten Gericht in Europa, vereinbar ist.
Das sieht der BGH allerdings eindeutig anders. Nach EU-Recht reiche es für Schadensersatz aus, dass die Nutzer kurzfristig die Kontrolle über ihre Daten verlieren. Ob es dann im Einzelfall Schadensersatz gibt und wie hoch er ist, muss jetzt die untere Instanz entscheiden. Wer betroffen ist, kann noch bis Ende des Jahres gegen Meta klagen und Schadensersatz verlangen. Als Richtwert nannte der BGH heute etwa 100 Euro. Die Entscheidung ist eine Grundsatzentscheidung, die auch für andere Social-Media-Plattformen Bedeutung hat.
Und das waren unsere Themen des Tages für heute, die Sie natürlich auch immer in unserer NDR-Info-App finden.